musst halt ein Stück weit selber auch so aufgestellt sein, von innen heraus, dass du das willst und kannst.
Die Folge 133. Durch Selbstdisziplin vom Rollstuhl zum Weltmeistertitel.
Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
Mein Gast heute ist Profi-Radsportler. 20-maliger Weltmeister, 6-maliger Weltcup-Gewinner und 5-maliger Paralympicsieger. Freuen Sie sich jetzt gleich auf mein Gespräch mit Michael Täuber. Er sagt, du kannst viel schaffen und auch tiefe Krisen überwinden, aber nur aus eigener Motivation, aus eigener Kraft. Im August 1987 hatte Michael Täuber als Abiturient einen Autounfall. Die Diagnose nach dem Unfall: Bruch des zweiten und dritten Lendenwirbels mit inkompletter, aber irreversibler Querschnittslähmung. Die Prognose der Ärzte war niederschmetternd: Rollstuhlfahrer. Wie er sich nach diesem Nackenschlag in sein Leben zurückkämpfte, davon wird er uns gleich berichten. Wenn man es hört, so mag man es im ersten Moment gar nicht glauben. Bereits 1989, also 2 Jahre nach dem schweren Unfall, begann Michael Täuber mit dem Radfahren. Das Mountainbike war wegen der leichten Übersetzung gut geeignet. Das Bike erwies sich als effektives Trainingsgerät und Radfahren war und ist für ihn letztendlich einfacher als Gehen. Dann folgte nach und nach die Entwicklung zum Radrennfahrer. Erst trainierte er hobbymäßig mit dem Mountainbike, dann begann er mit Downhill-Wettkämpfen und später trainierte er bereits intensiv für Mountainbike-Marathons. Seit 1997 trainiert Michael Täuber professionell und nimmt an Wettkämpfen des paralympischen Radrennsports teil. Seitdem hat er im Radrennsport unzählige Titel und Meisterschaften gewonnen. Michael Täuber hat neben seinem Engagement im Sport sein BWL-Studium mit Prädikat abgeschlossen und sich zunächst mit seinem Bruder selbstständig gemacht, dann jedoch die Chance für ein Leben als Radrennsportler ergriffen. Diese Chance verdankt er außer seinem familiären Umfeld, seinen Sponsoren und der Sporthilfe. Dass er neben den radsportlichen Erfolgen und seinem persönlichen Sieg über den inneren Schweinehund noch einige weitere spektakuläre Herausforderungen gemeistert hat, das hören Sie in unserem Gespräch, in das wir jetzt reingehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Schönen guten Morgen, Herr Täuber. Ich freue mich riesig, Sie heute Morgen hier im Gespräch, im Interview zu Gast zu haben. Vielleicht möchten Sie sich als allererstes unseren Hörern selbst vorstellen.
Ja, guten Morgen, Herr Reining. Guten Morgen, liebe Hörer. Ja, ich bin Michael Täuber. Ich bin paralympischer Radsportler und ja, das kam so. Ich war Schüler und hatte dann mit 19 Jahren einen schweren Autounfall. Wir wollten im Urlaub und bei diesem Autounfall erlitt ich eine inkomplette Querschnittlähmung. Zwar inkomplett, das bedeutet nicht komplett durchtrenntes Rückenmark, mit Teilfunktionen, aber dennoch eben eine irreversible Querschnittlähmung. Und ich hatte die Möglichkeit, einerseits durch die Voraussetzungen der Verletzung und auch durch intensives Training in vielen, vielen Jahren, mich über einen Zeitraum von circa 3 Jahren aus dem Rollstuhl rauszuarbeiten und bin seitdem wieder Fußgänger. Und einige Jahre später bin ich dann auf die glorreiche Idee gekommen, Radsportler zu werden. Ich habe mich dafür in Radsport interessiert, habe frühere Fun-Sportarten nicht mehr so ausüben können wie Windsurfen und Skifahren und bin dann aufs Mountainbike umgeschwenkt, was für mich auch ein gutes Reha-Mittel war. und nach, nachdem ich auch im Mountainbike einige Wettkämpfe mit Nichtbehinderten gefahren bin, bin ich dann unter dem Eindruck der Paralympics 1996 in Atlanta. Da habe ich einen kleinen Clip mal gesehen und dann bin ich auf die Idee gekommen, auch mal in paralympischen Radsport einzusteigen und war dann 1998 bei meiner ersten Weltmeisterschaft, wo ich auch gleich einen Titel gewonnen habe, sogar zwei. Und seitdem bin ich eben im paralympischen Radsport aktiv, habe 5 paralympische Spiele mitgemacht, unter anderem 5-mal Gold bei den Paralympics gewonnen und viele Weltmeistertitel. Ja, war da sehr erfolgreich und hatte bislang eine gute Zeit. Und mein sportlicher Ausblick ist jetzt, dass ich auch in Tokio 2020 nochmal dabei sein möchte. Und privat, ich habe studiert nach dem Abitur, also auch schon als Mensch mit Behinderung. Habe dann abgeschlossen als Diplomkaufmann in München und habe dann mit meinem Bruder auch eine Firma gegründet, habe eine Zeit lang an einem Lehrstuhl gearbeitet und mich dann aber einige Jahre später, als sich die Möglichkeiten aufgetan haben und ich auch mit Sponsoren und so weiter zusammengearbeitet habe, für ein Leben als Profi-Radsportler entschieden, sodass ich heute mein Leben, außer um meine Familie, die ich auch gegründet habe, gemeinsam mit meiner Frau, um den Radsport dreht. Ich bin eben Sportler selbst und gleichzeitig aber auch Landestrainer für Pararadsport in Bayern. Und ansonsten mache ich auch noch Vorträge. Und das ist so, mein ganzes Leben dreht sich eben dann letztlich um den Sport. Ich habe geheiratet, meine Frau Susanne, die selbst im Unfallwagen damals dramatischerweise gesessen war, die Freundin vom Unglücksfahrer damals war, und wir sind wenige kurze Zeit später zusammengekommen und seitdem sind wir zusammen. 2000 haben wir geheiratet, 2002 kam unsere Tochter Marianne und die wird jetzt dann bald 16 Jahre alt. Ja, so hat sich mein Leben jetzt mal kurz zusammengefasst entwickelt in den letzten Jahren, Jahrzehnten sogar. Das wäre mal vielleicht so der erste Einblick in meine Biografie.
Erzählen Sie doch ein bisschen, wie ist das, wenn man vor so einem Berg steht, wenn einem so etwas passiert? Fängt man da in der Reha direkt an und sagt, ich will? Oder muss man da erstmal einen Bock umschmeißen und eine Hürde überspringen? Oder hatten Ihnen die Ärzte von vornherein etwas Hoffnung gemacht, dass Sie sich mit Ihrer Situation überhaupt nicht abfinden müssen, dass Sie eine gute Chance haben?
Ja, also das habe ich jetzt erstmal ein bisschen ausgespart in der kurzen Zusammenfassung. Aber natürlich ist der 31. Juli beziehungsweise der 1. August, wo der Autounfall passiert ist, 1987, der tiefste Einschnitt meines Lebens gewesen. Ich war schwer verletzt. Ich hatte ein Stück weit Glück bei der Rettung, weil viele, viele Umstände günstig waren für eine einigermaßen eine Rettung dieser Restfunktionen. Ich hatte zwar eine kleine Restfunktion im Oberschenkel, die auch von dem behandelnden Arzt in Frankreich, also der Unfall ist in Frankreich passiert, der hat also mir eine gewisse Hoffnung gegeben, dass es bis zu den Knien ich mich ein Stück weit wieder verbessern könne. Ja, das war schon so, aber ich bin dann eine Woche später nach Murnau gekommen, ins Unfallkrankenhaus, ins deutsche Unfallkrankenhaus, und die haben dann aufgrund der Verletzung und aufgrund ihrer Analysen und Diagnosen gesagt, also sie werden mich zum Rollstuhlfahrer ausbilden in einem Zeitraum von ungefähr 6 Monaten, Reha-Phase, sodass das eigentlich dann der echte Tiefpunkt war, wo man mir sagte, also ich werde Rollstuhlfahrer sein mein Leben lang. Und insofern muss ich sagen, einerseits war der Hoffnungsschimmer da. Das war eine kleine Restfunktion im rechten Oberschenkel. Das war auch der Strohhalm, an dem ich mich letztlich immer geklammert habe. Auf der anderen Seite hieß es eben seitens der Ärzte in Murnau, dass diese Restfunktionen oder Restfunktion funktional nicht verwertbar ist und ich deswegen nicht aus dem Rollstuhl rauskomme. Nichtsdestotrotz habe ich für mich gesagt, nachdem ich da erstmal eine Zeit lang natürlich gegrübelt habe, allerdings war die Phase gar nicht mal so lang. Meine Mutter beispielsweise hat gesagt,
die auch ein Buch geschrieben hat über ihr Schicksal.
Auch ein Buch geschrieben, die immer gesagt hat, ich war derjenige, der die Leute aufgerichtet hat, ja, und gesagt hat, ja, es geht schon weiter und so weiter. Also ich war da schon nach relativ kurzer Zeit wieder recht gefasst, auch in Murnau im Krankenhaus. Und habe eben dann so bald wie möglich an meiner Rehabilitation gearbeitet. Was so bald wie möglich muss man ein bisschen in Frage stellen oder in Anführungszeichen setzen, weil das Behandlungsprogramm war das, dass man erstmal sechs Wochen lang komplett gelegen ist, um damit der Bruch erstmal einigermaßen abheilt, obwohl er ja auch fixiert war mit per Operation mit diversen Fixateuren. Aber trotzdem hat man einen da so lange liegen lassen in Murnau und dann ging es erstmal nochmal 2-3 Wochen auf so eine Bauchfahrerliege, hieß es. Und erst nach über 2 Monaten konnte ich das erste Mal in den Rollstuhl. Insofern, also das war schon eine sehr, sehr üble Phase, weil man da einfach
immer sehr ungeduldig wird.
Ja, und auch immer weiter zurückgeworfen wird, weil ja auch die ganze Muskulatur atrophiert durch diese Bewegungsarmut im Bett. Und ja, man hat sich letztlich nichts weiter zu tun, als sich da mit seinem Schicksal zu beschäftigen. Ja. Und insofern war das die härteste Zeit. Und sobald ich dann aus dem Bett raus konnte, habe ich eben versucht, an der Restfunktion zu arbeiten, dieses ganz normale Reha-Programm mitzumachen. Da ging es dann mit Rollstuhlbasketball, mit Physiotherapie. Was ich auch relativ bald angefangen habe, war quasi so eine Art Gehübungen mit Gehapparaten. Muss man sich so vorstellen, so wie bei Forrest Gump, mit völlig versteiften, weiß nicht, ob Sie das Bild kennen, völlig versteiften Beinen über eben solche Apparate. Und dann konnte man in so einem Durchschwunggang, konnte ich mich quasi fortbewegen. Ja, das hat man am Barren geübt, damit man nicht sofort auf den Boden fällt, man sich einigermaßen noch festhalten kann. Und später bin ich dann mit diesen Gehapparaten auch im Krankenhaus schon rumgelaufen. Ja, also ohne dass ich im Grunde die Funktionen an den Beinen verwenden konnte oder verwendet habe. Ja. Und so habe ich mich dann halt vorangearbeitet. Dann habe ich mich auch die ersten Male mit dieser Restfunktion im Oberschenkel auch mal auf den Hometrainer setzen lassen und habe halt an diesen Sachen gearbeitet. Ja. Und gewisses Restgefühl hatte ich auch noch in den Beinen, so dass ich eben da schon die Hoffnung hatte, dass es weitergehen kann. Ja. Allerdings wusste ich zu keinem Zeitpunkt, wie weit kann das gehen. Werde ich es jemals schaffen, dass ich aus dem Rollstuhl rauskomme und wieder die Beine belasten kann, auch richtig? Oder wird es nie dazu kommen? Das konnte man zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht sagen. Und ich habe trotzdem halt immer weitergearbeitet. Und ja, nachdem ich dann nach 6 Monaten zurück war, zu Hause, habe ich dann das Erste, was wir gemacht haben, einen Hometrainer anzuschaffen, um eben weiter an der Muskulatur über diese Radfahrbewegung zu arbeiten und dann eben unter der Woche, 5-mal in der Woche ins Fitness gegangen, um alle möglichen Funktionen, auch natürlich die Oberkörperfunktionen, um alles auch insgesamt fit zu sein, zu trainieren. Und das habe ich dann meine komplette restliche Schulzeit gemacht und dann immer weitergeführtes Training, sodass ich dann ja nach und nach immer mobiler wurde, die Restfunktion immer mehr getrainiert wurden von mir und so, dass ich eben mittlerweile dann irgendwann bis zum Knie die ganzen Teilfunktionen so weit auftrainiert hatte, dass ich damit auch wieder mich fortbewegen konnte. Zunächst nur mit Krücken, dann auch mit Gehstöcken und irgendwann hatte ich dann entsprechend auch bessere Hilfsmittel an den Füßen, Carbonschienen und so weiter, so dass ich mittlerweile auch ohne Gehhilfen quasi, also außer diesen Schienen, ohne Krücken und Stöcke rumlaufen kann.
Sie sagten, Sie waren die größte Stütze für Ihr Umfeld. Wie viel Unterstützung haben Sie denn auch von Ihrem Umfeld zurückbekommen?
Also zentral waren damals meine Eltern und mein Bruder und vor allem meine Eltern, meine Mutter. Da wurde im Grunde ohne zu reflektieren oder ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen, da wurde einfach mitgemacht. Ja, also sprich, meine Mutter hat einfach mitgezogen. Es musste ja auch das ganze Haus umgebaut werden, beziehungsweise die Garage musste ausgebaut werden, rollstuhlfahrergerecht. Das hat hauptsächlich meine Mutter gemacht. Mein Vater hat dann leider auch noch einen Herzinfarkt erlitten in der Zeit, ja, wovon er gut genesen ist wieder. Und meine Eltern haben sich also unheimlich unterstützt in der Zeit. Mein Bruder hat mich mitgenommen zum Ausgehen nach München in die Stadt rein und so weiter. Und ja, und sobald ich dann auch mal aufs Rad konnte, hat meine Mutter eben viele Touren dann einfach mitgemacht und von der Seite her also maximale Unterstützung auch von zu Hause. Und das hat sich natürlich auch fortgeführt. Auch meine jetzige Frau, mit der ich auch dann schon weniger als ein Jahr nach dem Unfall zusammengekommen bin, kann ich nur sagen, hat mich immer maximal auch unterstützt und auch meine Sportkarriere von meiner Frau stark unterstützt. Ja.
Im Laufe der Zeit haben Sie ja immer wieder Grenzen überschritten. Merkt man das, wenn man solche Grenzen überschreitet oder geht das mehr so fließend?
Also es gibt einerseits bestätige ich, geht fließend. Man arbeitet sich heran, seine Leistungsfähigkeit wird immer größer und dann kann man eben manche Hürden überwinden, die vielleicht früher als unmöglich gedacht waren. Aber es gibt auch einige wirklich symbolische Hürden, Grenzen, an denen ich dann gestanden bin, wo ich einfach gesagt habe, okay, dass du das jetzt geschafft hast, das war jetzt schon auch für dich wieder ein Meilenstein in deinem Leben. Also das hat es schon gegeben, aber gleichzeitig kann man schon sagen, man arbeitet sich an eine Leistungsfähigkeit heran und die wird dann ja irgendwann für einen selber zum Standard oder als fast normal. Ja. Und insofern, klar, wenn ich jetzt ein Trainingslager, eine Tour mit 3000 Höhenmetern mache, dann ist das zwar schon schwierig und krass, aber letztlich eine Sache, wo ich weiß, die kann ich. Ja. Insofern trifft es beides ein bisschen zu.
Sie sind ja mittlerweile seit 20 Jahren in der Weltspitze zu Hause. Wird man da irgendwann müde und hat keine Lust mehr? Oder brennt man da so, dass man überhaupt nicht an Aufhören denken möchte?
Ja, das ist bei mir so, dass ich erstaunlicherweise, es wundert mich manchmal selber, immer nach wie vor Lust habe auf Fahrradfahren und auf Wettkämpfe. Und ja, irgendwo ist das Gehen habe ich wohl schon in mir, dieses Wettkampfgehen. Und es ist einfach klar, ich sehe natürlich auf der anderen Seite auch die Alternativen. Ich möchte eigentlich nach so vielen Jahren Freiheit und Eigenständigkeit keinen Bürojob oder Ähnliches mehr annehmen. Auf der anderen Seite gleichzeitig will ich mich fit halten, auch wegen meiner Mobilität. Und ja, ich verdiene mein Geld mit dem Sport, rede ich eben auch alles um Sport. Und so geht alles Hand in Hand, ja. Und gleichzeitig macht mir auch, wie gesagt, der Wettkampfsport selbst und auch das Training so Spaß und ich habe so viel Routine darin, dass ich ja eigentlich nicht nach wie vor brenne für den Sport. Und ich freue mich auf die nächste Saison. Ich freue mich insbesondere darauf, auch vielleicht in Tokio nochmal dabei sein zu können, wo man sich natürlich erstmal qualifizieren muss. Da brenne ich nach wie vor für den Sport.
Sie sagten es, Tokio haben Sie fest im Blick. Ich bin mir sicher, da wird noch die eine oder andere Grenze verschoben. Aber Michael Täuber, das ist ja nicht nur ein Radrennfahrer. Ihre Behinderung hat Sie ja auch nicht davon abgehalten, auch noch auf die Berge zu steigen. Als ich das gelesen habe, da wurde es mir wirklich unheimlich. Brauchten Sie noch größere Ziele oder noch mehr Nervenkitzel? Oder war das eigentlich nur eine logische Konsequenz?
Ja, auch das hat sich bei mir so entwickelt. Ja, also sagen wir mal, wir sind früher als Kinder und so schon mit den Eltern in die Berge gegangen und dann lässt man das erstmal eine Zeit lang wieder sein, weil es irgendwie ja nicht so eine actiongeladene Sache eigentlich ist. Aber ich habe das dann doch so mit Mitte Ende 20 für mich wiederentdeckt und war dann eigentlich auch sehr froh, dass ich überhaupt wieder auf einen Berg steigen konnte. Ja, das haben wir dann in Italien mal gemacht. Wir haben ein Ferienhaus am Gardasee und da haben wir dann mal ein paar so Sachen probiert. Und da habe ich wieder entdeckt, wie das mir das gibt und hat da sehr viel Freude dran gehabt. Und auch dieses Gefühl, auf den Gipfel zu steigen und dann, sagen wir mal, auch diese Zufriedenheit, dass man was geschafft hat und da in dem Moment auch nichts Höheres gibt. Und das hat mich da so angespornt, dass ich das auch weiter ausgebaut habe. Und ich bin dann über die Jahre hinweg, erstmal ging es los mit Münchner Hausbergen, die sind gar nicht so dramatisch, aber man hat immer ein tolles Naturerlebnis, man hat eine körperliche Betätigung. Ich will ja auch im Winter und im Herbst und so mich anstrengen, um meine Form zu halten. Und so hat sich das entwickelt. Dann bin ich die ersten 3000er gegangen in den italienischen Alpen dann auch irgendwann 4000er mit Gletscher und Eis und so weiter. Und dann kamen eben für mich auch die großen Meilensteine Kilimanjaro und Chimborazo. Das sind schon Extrembelastungen dann gewesen. Und ja, also dieses Gefühl, eben auf so einem hohen Berg zu stehen und so eine, sagen wir mal, Mega-Aufgabe dann geschafft zu haben, das ist schon einzigartig und ich komme dann auch von solchen Erfahrungen wahnsinnig gestärkt wieder zurück und die geben mir auch Selbstbewusstsein, die geben mir das Bewusstsein, dass ich unheimlich viel schaffen kann, ja, und dass man eben diese Grenzen auch mit entsprechenden Anstrengungen überwinden kann. Und vorhin habe ich kurz davon gesprochen, dass es eben auch so Punkte gegeben hat, wo ich wirklich gesagt habe, Mensch, jetzt hast du eine Barriere überwunden, das ist auch für mich selber einzigartig. Und so ein Moment, und das ist insgesamt, sagen wir, für mich mit der markanteste gewesen, war im Jahr 2010, als ich auf dem Kilimanjaro gestanden war, im Gipfel des Kilimanjaro, fast 25 Jahre nach dem Unfall, wo man mir gesagt hat, ich werde nicht wieder laufen können. Und dann war das für mich selber so eine große Symbolik, weil Kilimanjaro, 5.900 Meter extreme Höhe und Umkreis von 10.000 Kilometer, gibt es keinen höheren Punkt. Und das hatte ich geschafft. Und das sind eben so Meilensteine, die prägen sich dann, haben sich sehr stark bei mir eingeprägt.
Wir haben uns heute Morgen ja nicht nur verabredet, um über Ihre Radsportkarriere oder das Bergsteigen zu sprechen, denn Sie sind ja auch ein sehr erfolgreicher Speaker und Sie sprechen zu Führungskräften über Motivation, Selbstdisziplin, Zielorientierung, auch darüber, wie man mit Niederlagen umgeht. Was können Sie den Hörern von Gute Führung braucht Gespür dazu sagen? Motivation zum Beispiel.
Also ich gehe in erster Linie in die Vorträge rein als jemand, der eine lebendige Geschichte erzählt und ich sage mal, ich oktroyiere den Zuhörern nicht irgendwelche Systematiken auf, sondern ich setze mehr darauf, dass man sich meine Story anhört und sich dann selbst reflektiert und überlegt, wie könnte das bei mir selbst aussehen, ja? Und auch meine Motivationspunkte rüberbringe, wie habe ich mich motiviert, weiterzumachen oder hier was zu verändern und solche Dinge, ja? Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es einfach wichtig, nicht vorgegebene Punkte abzuarbeiten, sondern Menschen dazu anzuregen, ihre eigene Motivation für eine Sache zu steigern. Ja. Und ich denke, sobald halt eine Begeisterung für eine Sache da ist, kommt diese innere Motivation und dann geht's voran. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel eben in dieser Motivationsthematik. Und ich glaube schon, dass eben dann der ein oder andere an meinem Beispiel sieht, was möglich ist, was man auch, wie man auch sich aus einer Krise rausarbeiten kann, ja, weil eine tiefere Krise wie so eine Querschnittlähmung gibt's ja fast nicht. Und ja, dass auch nichts unmöglich ist, dass vieles im Kopf stattfindet, ja. Und ja, dass diese Dinge versuche ich rüberzubringen und auch den Menschen zu vermitteln.
Stichwort Selbstdisziplin. Kann man Selbstdisziplin trainieren?
Ich würde mal sagen, ich habe es mir über die Jahre selbst immer weiter angeeignet. Ich glaube aber, das ist eine Eigenschaft, die schon auch in einem schlummern muss, ja. Und es gehört eine gewisse Routine dazu, nicht jedes Mal zu reflektieren, muss ich das jetzt wirklich tun oder auch nicht, ja. Weil wenn man damit anfängt abzuwägen, habe ich jetzt keine Lust oder doch, dann wird es schwierig. Also da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, was das fast nahezu tägliche Radtraining anbetrifft. Das muss halt einfach ein fester Punkt im Programm sein, im Tagesablauf sein, und man muss sich von vornherein darüber im Klar sein, dass ich eben an 320 von 365 Tagen mindestens auf dem Rad sitzen werde, ja, und insofern, diese Disziplin muss man haben. Wenn man sich allerdings immer wieder quälen muss, sich zu überwinden, dann, glaube ich, wird es schwierig, und man kann, glaube ich, diese vielen Jahre, so wie ich es jetzt eben auch durchgehalten habe, nur durchhalten, wenn man die entsprechende internistische Motivation dazu hat. Und man kann das sicherlich auch auf dem Job adaptieren. Ja. Insofern rate ich jedem, mach was dir Spaß macht im Leben und wo du eine Freude draus ziehen kannst auch. Ja. Und weil wenn du in einem Job bist, der dir nichts gibt, dann wirst du Probleme haben, dich über viele, viele Jahre zu motivieren.
Wie geht man mit Niederlagen um? Als Sportler ist man ja gewohnt, Niederlagen einzustecken. Aber wenn ich jetzt sehe, alles spricht über unsere Fußballnationalmannschaft, dass die ständig verlieren neuerdings. Große Krise, Katastrophe. Solche Niederlagen sind doch nichts mit den Nackenschlägen, die Sie ganz zu Anfang haben einstecken müssen.
Es ist auf alle Fälle eine korrekte Aussage. Also als Sportler gehe ich natürlich in den Wettkampf rein, und letztlich ist es für jeden Sportler das Wichtigste, der Beste zu sein in dem Rennen oder in dem Event. Ja, das ist schon, denke ich mal, von den meisten das Ziel und jeder Sportler träumt irgendwo auch vom großen Sieg. Aber das ist halt nicht programmiert oder das ist nicht vorhersehbar. Ja, und man muss halt natürlich dann auch entsprechend...
Können Sie das einfacher einordnen heute, einfacher reflektieren?
Also was eh klar ist, für mich ist jetzt eine Niederlage nichts Existenzielles. Ja, also das habe ich natürlich aus meiner Erfahrung nach meinem Unfall erfahren, dass es da viel substanziellere und existenziellere Dinge gibt. Aber trotzdem bin ich natürlich jetzt Leistungssportler und deswegen auch der Wunsch, nicht zu verlieren, ja, oder das nicht verlieren wollen, ist natürlich für mich auch ein großer Motivationsfaktor, im Training auch alles zu geben. Und ich insofern, ich muss nicht oft oder ich habe auch nicht zu oft verloren in meiner Sportlerkarriere, natürlich hin und wieder. Aber man muss auch anerkennen können, wenn ein anderer in dem Zusammenhang besser war. Und dann muss man halt überlegen, will ich da dran arbeiten, hier mich selber zu verbessern und eventuell da beim nächsten Mal den Sieg einzufahren. Und insofern, ja, das ist für mich ein normaler Vorgang, ja. Und insofern kann ich da gut damit umgehen, auch mit Niederlagen.
Wie wichtig sind für Sie nach den intensiven Trainingseinheiten auch Ruhephasen und Entspannungsphasen?
Ja, das ist, sagen wir mal, nicht zu viel, weil wer rastet, der rostet, ja. Und für mich ist es auch so, dass ich selbst in der Freizeit eigentlich sehr gerne mich draußen bewege. Dann nehme ich vielleicht mal ein E-Bike oder ich gehe wandern oder so, mache zusammen was mit meiner Familie. Also Bewegung draußen sein ist für mich immer wichtig, immer schön, auch entspannend. Insofern ist es für mich auch eben nicht unbedingt Stress, jetzt in einem Trainingslager meine Kilometer zu fahren. Aber ganz klar, wenn es richtig zur Sache geht, wenn die Saison voll am Laufen ist, wenn dann nach der Saison viele Vorträge sind und so, dann brauche auch ich meine Ruhephasen. Und ja, Regeneration ist sowieso auch im Sport eine wichtige Sache. Die muss ja sowieso planmäßig in den Ablauf eingebaut werden. Ja, man kann also als Sportler nicht tagelang oder ich sage jetzt mal tagelang schon, aber nicht wochenlang oder monatelang durchtrainieren, sondern das ist ganz wichtig für den Organismus, auch für Körper und Geist, sich immer wieder mal runterzukommen, immer wieder mal zu regenerieren, damit der Körper in der Pause wieder Kraft aufbauen kann. Ja, und das ist, denke ich, auch ist körperlich sowieso so, das ist, weiß man natürlich aus den Trainingswissenschaften, aber auch mental ist es so. Und was für mich eben auch wichtig ist, damit dass es gar nicht zu solchen extremen Übersättigungsmomenten sozusagen kommt, dass man eben immer eine gewisse Lockerheit sich auch erhält. Also ich bin jetzt, natürlich bin ich in meinem Sport und in meinem Training konsequent und auch akribisch, aber ich bin jetzt nicht, sagen wir mal, der Sklave von der Ernährung oder ich kann auch mal sagen, okay, jetzt ist Wochenende, jetzt trinke ich auch mal ein Bierchen am Ruhetag oder so. Also das mache ich durchaus. Also Askese ist jetzt nicht unbedingt notwendig und vielleicht, genau, also diese Kombination, dass man trotzdem irgendwo ein gutes Leben führt und auch sich entspannt immer wieder mal auch mal locker lassen kann, das ist, denke ich, auch mit ein Geheimnis, dass man sowas überhaupt über so einen langen Zeitraum machen kann. Ja, weil wenn ich immer nur Gas gebe, immer nur am Limit bin, auf alles verzichte, dann wäre ich nach wenigen Jahren vermutlich sagen, okay, ich kann nicht mehr. Ja, insofern, wenn man es so lange macht wie ich, dann muss man das alles so ein bisschen unter einen Hut bringen.
Nochmal zurückgeblickt auf meine letzten beiden Sendungen, die ich mit Dr. Peter Spork über das Schlafen gesprochen habe. Wie viel schlafen Sie als Profisportler?
Ja, da ich bin jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter, 50 bin ich geworden dieses Jahr, da kann man, muss ich nicht mehr so viel schlafen. Also ich sage mal so 6-7 Stunden, so bei mir der normale Schlaf, reicht mir eigentlich. Ich würde gerne auch mal länger schlafen, aber meistens bin ich dann schon wach. Aber der Körper holt sich dann auch irgendwo wieder. Also wenn ich mal 2-3 Tage aufgrund von verschiedenen Umständen nur 5 Stunden schlafen konnte, dann schlafe ich auch mal 8 Stunden. Aber normalerweise 6-7 Stunden lang mehr.
Der Körper holt sich, was er braucht. Herr Täuber, wo finden Sie unsere Hörer im Netz oder auch im wirklichen Leben?
Also im Netz ist ganz einfach meinen Namen googeln, dann kommen schon viele, viele Meldungen, aktuelle Meldungen, News, Interviews und natürlich meine Webseite www.michael-teuber.de. Auf Facebook findet man mich unter Michael Teuber, Paralympic Champion, kann man mich finden. Und ganz wichtig, liegt mir am Herzen, ich bin ja auch Buchautor, Michael Teuber, aus eigener Kraft, wie die größte Krise meines Lebens mich stark gemacht hat, wo man vieles eben erfahren kann über mich, wo man viele Dinge, die wir jetzt auch im Interview angesprochen haben in einer ausführlichen Art und Weise nochmal nachlesen kann.
All diese Links werden natürlich in den Shownotes veröffentlicht.
Ganz genau. Und so, wenn mich jemand persönlich antreffen will, dann bin ich sehr viel im Landkreis Dachau im Training unterwegs und auch viel mal auf Mallorca, auf Gran Canaria, weil wir natürlich in den Wintermonaten im Süden trainieren müssen, um einfach die Umfänge von 4, 5, 6 Stunden fahren zu können. Die kann man bei uns nicht fahren. Ja. Genau.
Ich sagte vorhin schon einmal, Sie arbeiten auch als Speaker. Zu welchen Themen sprechen Sie dort?
Also ich halte Vorträge, das mache ich sehr gerne. Und in erster Linie geht es dann um meine Sportkarriere, um die Frage, wie habe ich mich motiviert, über so viele Jahre hinweg Wettkämpfe zu bestreiten? Wie habe ich es geschafft, mich aus dem Rollstuhl rauszuarbeiten? Also hier geht es um Motivationsfragen und auch schlicht und einfach darum, eine spannende Geschichte mitzuerleben.
Herr Teuber, ich bedanke mich für Ihre Offenheit über dieses tolle Gespräch. Freue mich, dass Sie Gast in meiner Sendung waren. Und jetzt gehört das Schlusswort noch Ihnen.
Ja, bedanke ich mich auch sehr herzlich. Hat mich gefreut. War ein interessantes Gespräch, gute Fragen. Und da wünsche ich viel Vergnügen beim Hören. Und ja, vielleicht trifft man sich mal und vielleicht haben Sie auch Freude, mein Buch zu lesen.
Alles klar. Vielen Dank. Tschüss, Herr Teuber.
Wiederhören.
Das war mein Gespräch mit Michael Teuber. Seine Karriere ist, wie ich finde, äußerst bemerkenswert und macht großen Mut, bei Rückschlägen nicht den Kopf hängen zu lassen und das Beste aus jeder Situation herauszuholen. Die Links zu Michael Teuber, seinem Buch und dem Buch seiner Mutter, die finden Sie wie immer unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 133. Damit komme ich zum Ende. Ich wünsche Ihnen wie immer eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund. Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Ein zum heutigen Thema passender Satz von Arthur Schopenhauer. Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, sharing is caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.